Herzlich willkommen zum Triathlon-Chat Nummer 33 und heute im Podcast, ja, wie kann es anders sein, die Challenge Rot überdeckt alles, sag ich mal. Die wirft ihren Schatten voraus und wir sind natürlich schon drüber angefangen, darüber zu reden, so ein bisschen über das Starterfeld, Profis, Amateurathleten. Nils hat noch ein paar alte Stories von früher ausgegraben.
Du hast sie mir rausgekitzelt.
Ich habe sie rausgekitzelt. Ich habe über meine letzte Challenge-Runde, das Rennen dort, berichtet. Nils über seine letzte Pre-Race oder Thank God I'm Not Racing Party. Und ja, so ein Rot-Podcast all around. Ein bisschen sind wir natürlich nochmal wieder abgedriftet, aber immer auch wieder aufs letzte Wochenende nochmal kurz gekommen mit dem Ironman Hamburg. Das ist auch bei uns immer noch nicht ganz verdaut, obwohl irgendwie viel wieder zur Normalität kommt, man nach vorne gucken muss. Aber ja, trotzdem spielt das und schwingt das natürlich noch überall mit. Und wir haben natürlich in Rot über die neuen Bedingungen. Race Ranger, Abstandsregeln, 20 Meter, geil, schlecht, cool, was passiert. Also ja, ein Rot-Rundumschlag nenne ich jetzt mal diese Folge.
Der deutsche Triathlonsport sieht rot. Das war doch, oder?
Ja, das ganze Gelaber hätte ich mir schenken können. Du hättest es mit einem Wort beschreiben können, ja. Und damit würde ich sagen, ab in die Werbung.
Kurze Werbung.
Und in der Werbung Core, unser Presenter wieder, Nils. Und wir können es jetzt verkünden. Schaffst du es? Montag sind die Dinger drin. 25.05.
sind
für Fortgeschrittenen und Profis die Heatpläne für die Langdistanz drin. Dann könnt ihr es nochmal auschecken. Und es gibt passend dazu auch nochmal bis zum 30. Juni die 10% auf den Core-Sensor, auf den Core-2-Sensor mit dem Code 10CorePL, CorePL großgeschrieben, auf corebodytemp.com oder einfach Link direkt zum Sensor in den Shownotes und dann den Code 10CorePL eingeben. Dann könnt ihr direkt im Radraum bei uns den Core-Sensor verbinden, die Pläne abarbeiten. Und ich bin sehr froh, weil jetzt eventuell habe ich letzte Woche zugeschlagen und eventuell ist heute, gutes Timing, bei mir ein Paket angekommen mit einem Sensor. Und ich werde am Montag mir diesen Plan reinladen. Und es ist ja auch sehr, sehr passend, weil jetzt über Pfingsten steht auch hier in der Bonner Ecke bis zu 30 Grad auf dem Tacho. Also, ja. Der Sommer kommt, es wird heiß, guter Reminder, ich steige ein ins Heat Game.
Ja, da bin ich sehr gespannt und ich hoffe auch, dass du dann ein bisschen deine Erfahrungen hier im Podcast weitergibst, denn ich habe es gesagt, ich habe die Angst vor dem Hitzetraining verloren. Es ist jetzt, ist es ein Gamechanger für Hitzerennen definitiv. Ich finde auch den 30.06. eigentlich einen ganz guten Termin, weil der Ironman Frankfurt ist ja am 28.06. Das heißt, alle, die sich dann für Hawaii qualifizieren, haben dann noch 2 Tage Zeit, sich den Core-Sensor zu bestellen. Denn wenn ihr euch für Hawaii angemeldet habt, werden diese, was waren das, wie viel Prozent Rabatt?
10%
Rabatt.
Die braucht ihr dann.
Die braucht ihr dann, weil ihr habt einfach keine Kohle mehr, weil Hawaii so teuer ist. Aber dieser Core-Sensor euch natürlich dann in der Vorbereitung auf Hawaii extrem helfen kann. Das muss man schon wirklich sagen, denn bei Hitzerennen, da performt ihr halt einfach definitiv besser, wenn ihr Hitzevorbereitung gemacht habt. Was die Leistungssteigerung anbelangt, habe ich tatsächlich auch sehr gute Erfahrungen gemacht. Aber das ist halt wirklich so ein bisschen edgy. Da sollte man erst seine Hausaufgaben machen. Für Hitzerennen definitiv. Also die sich in Hamburg und in Frankfurt für Hawaii qualifizieren, die sollten dann definitiv den Gutscheincode nutzen. Alle anderen, die ihr ja, die noch so diese letzten 4-5% rauskitzeln wollen und die meinen, dass sie die alle anderen Hausaufgaben gemacht haben, sollten das auch tun.
Und die Bock drauf haben. Also, corebodytemp.com oder Link in den Shownotes und im Code steht auch in den Shownotes 10CorePL. Und jetzt geht's hier rein in den Podcast.
Werbung Ende.
Herzlich willkommen zum Triathlon-Chat Nummer 33, Jubiläumsausgabe. Die Triathlon-Welt sieht rot, Nick. Ist das ein geiler Einstieg?
Noch nicht. Wir müssen noch anderthalb Wochen, wenn der Podcast raus ist, müssen wir noch eine Woche warten, bis wir quasi mitten im großen Rot-Weekend sind. Aber ja, ist krass, wie so eine Veranstaltung wie Rot, da sieht man wieder, dass das Ding einfach größer ist als alles andere,
was es so in der Triathlon-Welt gibt, vergleichbar vielleicht immer nur noch mit dem alten Hawaii, würde ich jetzt mal sagen, wo noch alles da stattgefunden hat. Also mal gucken, wie es jetzt mit Nizza wird und so, müssen wir ja alles mal abwarten, aber vielleicht so nehmen wir mal die Ironman-Weltmeisterschaften und die Challenge Rot irgendwie, was bei uns in der Bubble ankommt, sodass das so weit vorher schon alle Medien und Marken kommunizieren, wir sind da auf der Messe und da vor Ort und die Athleten posten schon ganz aufgeregt und in Rot posten irgendwelche lokalen Leute, die sagen, erste Lieferungen, die wichtigsten Sachen sind schon angekommen und posten ein Foto von den Dixies, die schon auf die Wiese aufgestellt wurden. Ist mir gestern auf Instagram untergekommen, fand ich eigentlich ganz geil.
First things first.
Absolut. Und ja, das Schöne ist ja wirklich, dass es, du kannst so PTO machen und das geilste Feld reinballern, was es so gibt. Ich meine, da kann Rot locker mithalten, aber da willst du da trotzdem so, da redest du dann die Woche vorher drüber oder 4 Tage vorher, wenn es halt nichts Interessantes gibt irgendwie, ne? Oder es muss künstlich was erstellt werden und so, ja, hast du gesehen, was PTO da gemacht hat. Und in Rot passiert das einfach ganz natürlich, weil es über Jahre gewachsen ist, weil es eine Tradition ist, weil es einfach das geilste Rennen ist, weil die Athleten Bock drauf haben, die Zuschauer Bock drauf haben, die Leute jetzt schon überlegen, sich Pläne machen oder auf Insta kriegen wir PNs so, ey, habt ihr Tipps, wo wir am besten gucken können und mein Partner, Partnerin startet und ich will dann da hin und da, macht das Sinn und ja, das ist absolut, absolut geil.
Ja, mega spannend finde ich auch, ist halt, wie du gesagt hast, irgendwie so der ehemalige Ironman Europe. Das darf man halt auch nicht vergessen, das ist ja wirklich mal, ja, du lachst, ja, aber ja, das ist ja wirklich so. Ich meine,
ich kenne es persönlich, seitdem ich aktiv Triathlon mache und aktiv verfolge, ist es kein Ironman mehr gewesen.
Genau, nee, bei mir war es 97.
Das ist an mir vorbeigegangen.
Genau, 97. Ich weiß gar nicht, ob da noch, ich glaube, das war sogar noch Quelle als Hauptsponsor oder ob es schon Post war. Ich meine, es war 97 noch Quelle, dann kam danach ja die Deutsche Post. Mittlerweile ist Datev ja der Hauptsponsor. Aber sie sind wirklich gestartet als Ironman European. Ich weiß gar nicht, Championships gab es da noch nicht, aber es war so der Ironman Europe und es gab noch den Ironman Lanzarote. Das waren halt so die beiden Ironman-Veranstaltungen, die es gab. Und dann war ja 2002 das allererste Mal keine Ironman-Veranstaltung. Da gab es dann das erste Mal die Challenge und den Ironman Frankfurt. Da ist es dann quasi gewechselt. Also super interessant auch, dass das Rennen sich wirklich ohne Ironman Logo gehalten hat, das ist ja auch irgendwie etwas und genau wie du es gesagt hast, dass sie es sogar so geschafft haben, dass sie eigentlich, würde ich sagen, wirklich außerhalb des Ironman auf Hawaii, so lassen wir das mal stehen jetzt, das wichtigste Rennen auf der Langdistanz sind, also absolut faszinierend und na klar werden wir ein bisschen über das Line-Up sprechen, aber es wirft echt die Schatten voraus, wo man auch wieder sieht, hart irgendwie die Realität, wie schnell dann doch auch wieder der Unfall in Hamburg abgehakt ist, also abgehakt ist er natürlich nicht, das muss man an dieser Stelle auch nochmal sagen. Ironman Frankfurt hat wohl auch schon reagiert, hat auch gesagt, es werden wesentlich weniger Medienfahrzeuge unterwegs sein, auch beim Ironman Frankfurt. Das hört man jetzt schon so hinter den Kulissen.
Sehr gut.
Und genau, ganz interessanter Einwand übrigens noch, da will ich auch nochmal drauf eingehen, auf die letzte Episode mit Steffen, weil wir ja darüber geredet haben, dass es sinnvoll wäre, nur ein Kamerateam quasi vor Ort zu haben, die dann die Bilder für alle produzieren. Und da habe ich eine Nachricht bekommen auf Instagram, den Namen weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, sorry, der aber auch im Medienbereich arbeitet und der gesagt hat, dass man da natürlich schon ein bisschen aufpassen muss, weil dann halt Ironman, wenn sie sagen, wir produzieren jetzt das Bild, die einzigen sind, die Bilder zeigen können und dann halt auch die Bilderauswahl in den Händen haben. Das, was ja auch teilweise beim Fußball der Fall ist. Und dann können sie halt wirklich nur das zeigen, was sie zeigen wollen. Und dass es halt schon Sinn macht, immer nochmal eine zweite Kamera vor Ort zu haben, die dann halt irgendwie das Ganze ein bisschen objektiver auffangen können. Dass du dann halt einfach Sachen nicht wegschneiden kannst, sondern wirklich dann halt auch wirklich zeigst, was passiert. Das fand ich nochmal sehr...
Aber ja und nein. Also... A, ist ja jetzt mal die Frage, was brauchst du dann dafür? Irgendwo auf der Strecke noch eine Kamera zu haben, die da steht, bringt dir nichts. Das wird nur was bringen, wenn du noch genauso 2, 3 Motorräder extra hast und beim Führenden 2 Live-Cams zu haben, macht keinen Sinn. Sondern es ist ja eher so die Frage, wie, also wenn das Live-Weltbild sozusagen produziert wird, dann müsste eigentlich sichergestellt werden, dass die Leute, die einen Livestream produzieren wollen oder die Rechte dafür einkaufen und haben, die können ja dann frei schneiden. So, das darf halt nicht beschnitten werden. Aber es kann nicht sein, dass da jetzt 3 Crews mit dem Live-Ding
sind. Nein, das
sind
nicht.
Und auf der zweiten Seite ist ja, muss man ja auch mal jetzt mal ehrlich sein, es ist ja nicht so, als ob immer irgendwo Ironman und noch ein TV-Sender berichtet. Das ist so einmalig in Deutschland, in Frankfurt oder jetzt in Hamburg, wo dann jetzt eben die lokalen Sender mit draufgehen. Aber sonst bei den Ironman-Rennen gibt es doch eh nur den Ironman-Stream sozusagen. Das heißt, da ist das so ein bisschen hinfällig. Es wird eh nur das eine produziert, weil sich es kostentechnisch gar nicht lohnt. Und wichtig ist da nicht, in meinen Augen einfach, das wäre ja Blödsinn, da zwei Motorräder, also vielleicht habe ich es auch falsch verstanden, aber in meinen Augen ist es blödsinnig, zwei Livestream-Kameras da zu haben, dann, also dann noch einen Kampfrichter, dann noch Polizeimotorrad, dann bist du wieder bei ganz schnell bei sechs. Das bringt ja nichts, sondern es müsste schon vorne einer, zweite Gruppe, dritte Gruppe, ein Motorrad jeweils sein, aber der Zugriff auf diese Bilder, der muss natürlich dann jeglicher Crew, die livestreamt, zur Verfügung stehen. Und dass man dann nochmal extra Kameras hat in der Wechselzone oder von mir aus beim Laufen und beim Schwimmen, da bin ich ja absoluter Befürworter. Da haben wir ja auch im letzten Podcast dann drüber geredet und da habe ich das ja auch, wahrscheinlich war es dann auf das, was ich gesagt habe, klar gesagt, dass es auf der Radstrecke vor allen Dingen ganz klar geregelt und reglementiert sein muss in meinen Augen. Und ja. Um da vielleicht auch mal nochmal einen Anstoß zu finden, was total geil ist nach unserem Podcast. Einen Tag später abends hat mich Felix Walkshüfer noch dann kurz angeschrieben, ey, hast du gerade noch Zeit zu telefonieren? Wir haben dann noch eine Stunde gequatscht. Und er hat dann auch sofort gesagt, ey, bei uns in Rot ist es genau so, der Livestream wird allen Medien zur Verfügung gestellt. Das heißt, ja, auf dem Livestream, wie jetzt auch bei in der Challenge St. Pölten, kann man dann eben seine Berichterstattung auf Grundlage dieser Livestream-Bilder machen. Und der einzige Livestream, den es dann geben wird, ist eben der internationale englischsprachige, der dann auf Challenge läuft. Und eben auch in Deutschland ist dann exklusiv der das BR, was dann berichtet, was dann genau dort die exklusiven Rechte hat. Und es wird aber produziert von quasi, ich weiß gar nicht, ob es von Bayern 3 ist oder ob es irgendeine andere Crew ist, die dann die Bilder produziert, aber dieser Livestream, die Signal, die ganzen Kameras laufen ja in so einem Regiewagen rein, muss man sich vorstellen, vielleicht kennt man das aus Bildern, wenn man mal irgendwas gesehen hat. Und da gibt es dann eben einen Regiewagen fürs internationale Bild, eins fürs BR beispielsweise und dann können die entscheiden, was zeigen wir jetzt. Und so muss es eigentlich laufen. Aber da jetzt noch 3, 4 verschiedene Livestreams parallel und Kameras auf die Strecke zu schicken, macht überhaupt keinen Sinn.
Nee, aber die Möglichkeit, dass es natürlich verschiedene, also dass verschiedene, ich sage jetzt einfach mal Anstalten, Zugriff haben aufs Bild, das ist wichtig.
Genau, ja.
Und das ist das, was ich sagen wollte, genau.
Ja,
das
was willst du sonst gut. Auch im Fußball, ist es ja klar, wenn man sagt, die produzieren das, aber was willst du machen? Neben jede Kamera noch eine zweite und eine dritte
ja,
stellen?
Ja, nein,
das
klar.
Dann, also aber das ist ja technisch gar nicht umsetzbar, ne? Und
genau.
Wenn es einer den Deckel drauf haben will, kann es ja theoretisch immer, ne? Also die können immer sagen, ja, das ist unsere Veranstaltung, wir verkaufen die Bildrechte oder wir verkaufen sie eben nicht. Und können dann die Rechte drauf haben. Also das ist ja eh das, ne? Das ist auch genauso, wenn es ARD berichtet. Die müssen dann genauso für Bildrechte und sowas, also zumindest mein Wissensstand, was ich von allen Sachen, die ich von allen Leuten, mit denen ich spreche, kenne, müssen die oftmals auch genauso dann dafür zahlen oder eben das mitproduzieren und damit ihren Beitrag leisten.
Ja.
Vielleicht frage ich da nochmal in Rot bei Felix nach, wie das genau läuft oder wie genau diese Sachen sind. Interessiert mich gerade selber, weil ich da nicht die hundertprozentige sichere Antwort habe jetzt mal. Aber ja, ich finde den Einwand generell A gut, dass er sagt, dass, ne, dass man halt nicht diese Bilder, wie was am Deich passiert ist, rausschneiden kann, wie im Ironman-Livestream.
Genau.
Das ist natürlich super wichtig,
genau.
Dass es passiert. Aber man müsste es nochmal rausfinden, in Hamburg waren jetzt meines Wissens auch nicht 3 Livestream-Kameras unterwegs, sondern das war dann auch ein Weltbild, was produziert wurde.
Das hat Steffen ja gesagt, da war wirklich Ironman-Kamera-Motorrad, ARD-Kamera-Motorrad und ja sogar noch französisches Fernsehen. Also da war es tatsächlich dieser Fall, dass halt einfach 3 Motorräder quasi mehr oder weniger das gleiche Bild eingefangen haben.
Ja, aber das macht, das, also klar, ich kann das verstehen, aber das macht überhaupt keinen Sinn, da 3 Motorräder zu haben, dann bist du ja schon wieder bei einer Kolonne.
Aber du, das haben wir abgehakt, das Thema.
Ja.
Was ich halt einfach sagen wollte, und das finde ich halt ganz wichtig, das halt immer noch, es ist jetzt einfach noch nicht lange her, ist noch keine 2 Wochen her, aber das halt Learnings tatsächlich hoffentlich stattfinden.
Müssen,
also, dass auch Ironman Frankfurt sagt, nee, wir werden weniger Motorräder auf der Strecke haben als in den Jahren zuvor. Also das finde ich, gibt einem einfach schon ein gutes Gefühl, dass man wirklich weiß, ey, das ist nicht so, dass das Ganze jetzt verpufft, sondern es passiert tatsächlich was. Und ich glaube auch, dass das auch jetzt in Rot auch nochmal so ein bisschen Salz in der Suppe ist, dass jetzt ja nicht nur die Kameramotorräder deutlich reduziert wurden, sondern auch der Race Ranger eingesetzt wird, was halt auch die Dynamik wirklich in Rot nochmal komplett verändern wird, denn In Rot war es immer so, dass du gesagt hast, du musst möglichst schnell vorne bei den Kameramotorrädern sein. Und da ist es jetzt wirklich so, dass proaktiv quasi angegangen wird, nee, dieses Dogma wollen wir jetzt loswerden. Das soll jetzt einfach wirklich ein faires Rennen sein. 20 Meter Abstand, Race Ranger, weniger Kameramotorräder. Und ich glaube, das sorgt auch dafür, dass halt einfach die Leute nochmal so ein bisschen anders hingucken, weil du halt einfach weißt, die Leute, die halt auf dem Rad richtig Power haben, die werden nochmal vielleicht so ein bisschen extra motivierter sein, weil sie halt wissen, da hinten sitzt keine Gruppe mit zig Kameramotorrädern um sich rum, sondern die müssen halt wirklich alle für sich fahren. Und ich glaube, auch dadurch ist nochmal so eine Spannung und so die Hoffnung, dass das Rennen sich nochmal anders verändern wird. Also ich bin super gespannt schon. Also freue mich wirklich total. Ich meine, wir sind beide vor Ort. Das wird cool werden. Also ich bin echt gespannt, wie das die Dynamik des Rennens verändern wird.
Voll. Weil das ist ja auch das, was Fred im Podcast immer schon öfter gesagt hat, im What the Funk, dass er sagte, mit dem Race Ranger dann beim ersten Mal, ach so, oh, so weit sind 20 Meter.
Ja, ja, ja.
Das ist echt super genial. Und da bin ich auch gespannt auf dann die Bilder, ob man sowas dann auch im Livestream entsprechend sieht auf der Strecke, ob Rennszenarien, die man aus Rot halt so kennt, aus allen Jahren, ne, ob die auf einmal anders ablaufen werden. Oder ob das einfach dann, ne, vielleicht nur bei ein oder anderem Radfahrer, der halt sonst so ein bisschen sich immer noch so durchgemogelt hat und da mitfahren konnte, aufgrund dann Motorräder oder auch mal nur 12 Meter Abstand, weil noch nicht 20 waren. So, das wird echt spannend und finde ich total geil. Also ich finde halt auch dieses einfach nur konsequent zu sagen, wir wollen ein faires Rennen, wir nehmen Medienmotore raus, plus es gibt da jetzt diese Chance mit diesem Race Ranger, dann ergreifen wir die auch und nehmen die. Und voll. Alles andere wäre auch wieder so, ja, wäre inkonsequent gewesen. Vielleicht um dieses Ding haben wie beim anderen Mal, das ist genauso. Das ist immer schwierig. Klar, der Kommentar, der das geschrieben hat, der hat absolut recht, dass es wichtig ist, dass da nichts verschwiegen werden kann und die Bilder, wenn etwas passiert, in die Öffentlichkeit kommen, dass das, was passiert, dass darüber geredet wird. Aber genauso wäre es inkonsequent, dann wieder drei Livestream-Kameras auf einem Ding zu haben. Dann wäre das Ganze auch wieder verpufft irgendwie, ne? Und ich bin wirklich gespannt, weil ja auch die Livestream-Kameras nochmal speziell gebrieft werden sollen, wie das halt aussieht. Ist natürlich auch so ein, also Frankfurt und Rot, muss man auch sagen, ist jetzt auch so für die Race-Organizer da auch tough, weil da wird genau hingeschaut jetzt. Und ja, zwar klar. Von der ganzen Triathlon-Welt. Und da ist auch mit Sicherheit so, ey, ich weiß, Felix und sein Team, wie geil und guten Job die wir machen, aber da wird auch, die werden auch nochmal eine Portion mehr Druck auf den Kessel haben, um zu gucken, dass da alles passiert. Und von daher ist dieser Schritt mit dem Race Ranger super geil.
Ja, ja, ich bin auch mega gespannt. Also ich bin auch aus der sportlichen Sicht total gespannt. Es war ja wirklich immer so, dass wenn du nicht in der ersten Gruppe dabei warst, hast du eigentlich keine Chance mehr nach vorne zu kommen. So, die Gruppen haben sich in den ersten 20, 30 Kilometern gebildet. Letztes Jahr ist Ditlev hinter der ersten Gruppe aus dem Wasser rausgekommen, hat dann, glaube ich, auf den ersten 15 bis 20 Kilometern das Loch geschlossen. Patrick konnte diese Lücke nicht schließen, hing dann zwischen den Gruppen, ist alleine hinterhergefahren. Und die Frage ist jetzt beispielsweise, wie ist es, wenn wir jetzt mal wirklich konkret aufs Starterfeld eingehen, Sebi Kienle, der letztes Wochenende in Spanien eine Halbdistanz gewonnen hat. Hast du die Bilder gesehen, die er gepostet hat vom Schwimmstart? Das war ja wirklich ein Massenstart, also diejenigen von euch, ich weiß gar nicht, ob es eine Story war oder ob es ein Reel war. Es war halt ein Massenstart vom Feld, also es war nicht nur ein reines Profifeld, sondern es waren wirklich 400-500 Athleten, schön oldschool, die einen langen Start am Strand hatten, also Landstart und echt 50, 60 Meter zum Wasser.
Eigentlich die geilsten Bilder.
Und Sebi stolpert halt einfach und wird wirklich von allen Leuten überlaufen. Und jeder, der das schon mal erlebt hat, das ist nicht lustig, in dieser Waschmaschine zu sein. Also kein Spaß. Ich habe mir dann einfach nochmal aus Freude die Ergebnisliste angeguckt. Und er hat ja wirklich, glaube ich, beim Schwimmen 4 oder 5 Minuten kassiert. Also der
ja,
muss
aber
wirklich.
Überleg mal, also das ist ja, kann ja auch richtig gefährlich. Ja, ich habe jetzt gelacht so, ne? Aber
nein.
Weil ich weiß, dass alles gut gegangen ist am Ende. Das ist einfach so. Absolut. Wenn du dir das vorstellst, da kannst du ja, wenn du diese Bilder siehst, das ist ja, wo du denkst so, oh Kacke, ey, das ist scheiße.
Du, ich hatte das mal beim Ironman Lanzarote. Ich glaube, das war tatsächlich, I don't know, wann war das? 2002, glaube ich. Und da war es auch so, damals war Profistart und Amateurstart zusammen. Mhm. die Profis, wir standen vorne und standen halt knietief im Wasser. Und die Amateure waren 5 Meter hinter uns, aber noch am Strand. Ja. Also wir mussten mehr oder weniger sofort losschwimmen. Die konnten aber natürlich mit dem Startschuss noch 5 Meter, 10 Meter Anlauf nehmen und dann mit Delfinsprüngen reinspringen. Und das war die erste Boje, ist auf Lanzarote. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist. Früher war die so nach 80, 100 Metern, machst du wirklich.
Ja, links, nach links weg dann.
90
ja.
Meter Turn, wo du echt denkst, Alter, könnt ihr das nicht irgendwie 200, 300 Meter weiter draußen machen? Aber nein, das war halt relativ früh und das war echt Hauen und Stechen. Das war die absolute Hölle. Und so muss sich Sebi gefühlt haben in der Situation. Aber worauf ich halt hinaus wollte, er hat dann das Rennen trotzdem sehr souverän gewonnen. Und er ist ja auch definitiv in super Form. Und es wird halt schon sehr interessant sein zu sehen, was passiert, wenn so jemand wie Sebi, wenn er jetzt wie sonst auch immer, sage ich einfach mal, 3-4 Minuten im Schwimmen verliert, hat er dann die Möglichkeit, nach 80, 90, 100 Kilometern die Lücke noch zu schließen, weil es halt eben nicht diese Pulk gibt, die es halt vorher gab, oder weil dann halt die Zeitabstände auch nicht so wachsen, weil halt vorne der Media Support da ist. Genauso natürlich die guten Schwimmer. Ich meine, das ist ein cooles Line-Up mit Sam Laidlaw, mit Ben Knut. Ich weiß gar nicht, wer ist noch da von den Jungs und Mädels, die vorne mit dabei sein werden. Abgefahren, Peter Hemering, hast du das mitbekommen?
Ja,
das ist er jetzt nach seinem zweiten Platz in Hamburg. 2 Wochen später wird er trotzdem in Rot am Start sein, also auch total abgefahren. Auch einer, der vermutlich vorne mit dabei ist. So, also da ist Horsepower definitiv vorne am Start. Andrew Starajkovic ist auch am Start, auch einer, der extrem gut schwimmen kann und der dann vorne mit dabei sein wird. Also da ist Horsepower auf den ersten Kilometern und dann kommen halt diese Leute. Daniel Beckegaard, habe ich vergessen, auch einer, der ganz vorne mit aus dem Wasser rauskommen wird und der halt auch richtig Horsepower hat. Und dann ist die Frage, kommt ein Magnus Ditlev, kommt der nach vorne aus der Situation oder was ist mit einem Joe Skipper? So diese ganzen, das wird mega spannend sein, glaube ich.
Ja, also am Ende ist es so, ändert sich jetzt wirklich was? Oder ist es irgendwie, dass der Rennverlauf dann doch ähnlich gleich ist und man denkt, ja, okay, vielleicht ist dann doch nicht so viel, dass die Motorräder gebracht haben, wie man mal gedacht hat. So. Ja, nee. Ich finde es. Nee. Nein, es sind ja nur Überlegungen, ich glaube es auch nicht.
Klar, logisch.
Aber es ist total spannend, das jetzt zu sehen. Und deswegen bin ich bin auch schon ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Ich habe richtig Bock auf das Rennen, das zu sehen. Was bringt jetzt diese vielen Neuheiten, die es ja einfach gibt mit Race Ranger, mit den Media-Motorrädern weg, wirklich sichergestellt dann durchs Race Ranger, dass das 20 Meter sind. Es sind zusätzliche Kampfrichter auf der Strecke, dass da einfach ne, geguckt wird, dass das auch wirklich richtig fair ist. Und hier wird alles getan gerade, dass es beim Radfahren ein faires Rennen wird. Und da werden wir, oder das Geile ist auch, dass natürlich die vermeintlich starken Radfahrer von hinten, die immer sagen, ah oh ja, da wird dann wieder gelutscht von, deswegen kam ich nicht ran. Da gibt's auch keine Ausreden mehr. So, ne? Das ist dann auch weggenommen. So, entweder ja, fährst jetzt nach vorne, performst, oder eben nicht. Und es wird einfach ein ehrlicheres Rennen, wenn alles so klappt wie geplant. Da freue ich mich drauf. Das finde ich echt cool. Aber du hast gerade noch erzählt mit Ironman Lanzarote und hast am Anfang noch erzählt, bevor wir jetzt noch weiter uns hier in Startlisten verlieren und so, das werden wir bestimmt nächste Woche nochmal machen, weil wir da so kurz vor der Challenge rot sind, dass es dann, vielleicht gibt es dann auch noch die ein oder andere nächste spontane Zusage, Absage, was auch immer, wie Peter Hemerick, der nach dem saustarken zweiten Platz in Hamburg einfach sich nochmal für die Challenge rot angemeldet hat, weil er wahrscheinlich denkt, er ist jetzt in guter Form.
Da musst du sich ja nicht denken, ist er ja.
Ist er, ja. Nee, er hat ja auf Instagram, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, er hat auf Instagram geschrieben, er hat seinem Coach gesagt, ey, ich will irgendwie noch eine Langdistanz machen und dann wollen sie sich aber natürlich auch auf PTO-Rennen vorbereiten. Also, das ist zu kurz, das geht nicht. Er meinte, ja,
nee, wenn Lubosch hat gesagt, let me sleep one night.
Let me sleep one night. Is there a race one week earlier?
Ja, geil.
Ja, und dann Challenge Rot, ja, geil. Also, aber er hat ja nicht mal eine Nacht drüber geschlafen, sondern Peter hat geschrieben, er hat dann 2 Stunden später angerufen. Ja, genau. Das ist eine gute Idee.
Ja, für sowas ist Lubosch dann doch immer zu haben. Mega, mega spannend. Aber worauf wolltest du hinaus bezüglich Ironman Lanzarote?
Genau, und dann hast du am Anfang noch geredet über Challenge Rot, jetzt mit Anfängen, Quelle und so. Lass uns doch mal damit jetzt anfangen. Wie oft bist du eigentlich schon gestartet? Dann gibt es noch irgendeine gute Geschichte von dir, die mit der Challenge Rot zu tun hat?
willst ja, da holt er jetzt hier die alten Kamellen raus.
Ja, Mann. Das funktioniert immer so gut. Ich habe es war nicht abgesprochen geplant, aber als du beim Intro, jetzt, dann war es da Quelle und dann noch beim Iron Man damals in Rot und so. Und dann ist mir wieder ein Licht aufgegangen, dass das, wenn du alte Geschichten erzählst, olle Kamellen, da eigentlich immer was ganz Gutes bei rauskommt.
Die alten Kamellen sind ja tatsächlich einfach 26 Jahre her.
Ja, deswegen kann man ja auch so schön drüber reden jetzt.
Genau, ich muss auch wirklich mal schauen, ob ich noch, haben wir glaube ich auch schon mal, wahrscheinlich schon mehrfach drüber geredet, aber das ist ja echt so die Zeit, wo wir einfach in Badehose und Top gestartet sind, weil es nichts anderes gab. Ich meine, die Geschichte müssen wir jetzt nicht nochmal rausholen, aber wenn ich halt die Fotos sehe und damals war ich halt 22 Jahre alt und wie krass unbedarft ich auch an die Sache rangegangen bin. Also auch, was ich halt leider nicht mehr habe, ich meine, das ist halt so der Nachteil, dass es alles noch nicht digital war und ich war da nicht so der zu dem Zeitpunkt habe ich noch keine fleißigen Trainingstagebücher geführt oder sowas, da habe ich mich schon sehr für die Theorie und den Trainerpart quasi interessiert, aber habe das jetzt nicht aufgeschrieben, was ich da gemacht habe. Aber ich glaube ganz ehrlich, ich glaube, da habe ich irgendwie so 12-13 Stunden pro Woche trainiert. Ich weiß definitiv, dass die längste Schwimmeinheit, ich war ja kein glorreicher Schwimmer, also ich bin hinterher besser geworden.
Jetzt finden wir langsam heraus, warum.
Nee.
Wenn du jetzt sowas sagst, die längste Schwimmeinheit. Ich hatte
2,5 Kilometer. Das erste Mal in meinem Leben, dass ich über 3000 Meter geschwommen bin, war wirklich beim Ironman Rot damals. Aber jetzt kommt's, Nick, jetzt kommt's. Pass auf,
Warte, nein, heb dir das noch kurz auf. Da kommst du. Du willst mir doch jetzt nicht erzählen, dass denn. Also, du meinst, am Stück bist du noch nie länger als 2,5 Kilometer?
Nee, Einheit. Einheit. Also, ich bin zweimal pro Woche ins Wasser gegangen, mir hat Schwimmen überhaupt keinen Spaß gemacht.
Und dann, so Leute, also, das ist. Oh Gott, jeder Age-Grouper lacht sich gerade kaputt und sagt, ja gut, ich kann wirklich nicht schwimmen, aber ich versuch's wenigstens dreimal die Woche.
Aber jetzt vergeht ihr nämlich das Lachen, weil das finde ich selber total faszinierend. Was schätzt du, was bin ich geschwommen? Also ganz kurz zu meinem.
Ja, okay, wenn du so jetzt fragst, dann sage ich mal eine 52-30.
Na, bist du bestimmt. Nick, ich habe doch mit 18, 19 erst schwimmen gelernt. Meine beste Zeit auf Hawaii war tatsächlich, und das war interessanterweise auch, als ich dann die beste Platzierung hatte, den 22. Platz, da bin ich 56 Minuten geschwommen. Und ich bin einmal in Australien, als ich 4 Monate drüben war und wirklich Aufwand betrieben habe, da bin ich mit 51 Minuten aus dem Wasser rausgekommen.
Ah, ja, stimmt. Das hast du
nein, ich konnte ja überhaupt nicht schwimmen. Okay,
dann 58 oder so.
Nee, 1,02. Was ich aber im Nachhinein total schnell finde, dafür, dass ich ja wirklich Nichtschwimmer war und zweimal pro Woche.
Aber bist du als Profi da schon gestartet?
Nein, als Amateur.
Ach so,
nein, als Amateur.
Okay, das musst du jetzt nochmal in Relation setzen.
Nee, das war als Amateur. Das finde ich im Nachhinein.
Nein, dann ist ja alles okay. Ich dachte gerade, du bist als Profi gestartet.
Nein,
und bist oh Gott, nie, du bist dann das erste Mal da gestartet und noch nie mehr als 2,5 Kilometer
nein, da
geschwommen.
Nein, da habe ich seit 3 Jahren den Sport gemacht. Ich hatte halt einfach
Talent. Das hättest du eher sagen müssen. Jetzt stehe ich ja wie ein Idiot da.
Nee, ich stehe wie ein Idiot, weil das halt die Schwimmleistung noch schlechter macht. Nee. Aber was einfach so krass ist, wie unbedarft. Also wie ich mich da auch einfach angemeldet habe. Und für mich war es halt auch, ich war ja schon im Duathlon sehr gut. Also ich bin im Jahr davor, 1996, bin ich bei der Deutschen Duathlon-Meisterschaft in der Elite. Also da war das ja auch noch nicht so strikt getrennt, Profi und Amateure. Da bin ich bei der Elite-DM, ich glaube, 6. oder 7. geworden.
Das war so wie jetzt bei High Rocks oder so, ne? Dass du bei der Anmeldung einfach ein Kreuzchen gemacht hast, Elite oder Amateur, ne?
Boah, ich kann mich nicht mehr erinnern, ich weiß es nicht mehr. Nee, das war ein Feld, glaube ich. Ich weiß es nicht, wie das war.
Aber wie bist du dann früher an die Elite-Wertung gekommen, wenn das nicht so strikt getrennt wurde? Weißt du nicht mehr. Vielleicht gibt es ja ältere Podcast-Hörer, die uns da aufklären können. Gerne per Mail, mail@pushing-limits.de oder irgendwie per Insta kurz mal schreiben. Das würde mich schon interessieren.
Ja, weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht, wie das kam. Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich im Jahr davor bei der Deutschen Duathlon-Meisterschaft schon recht gut war. Mhm. Also beispielsweise auch Jürgen Zeck geschlagen habe, der dann ja 97 Zweiter auf Hawaii war. Also braucht man, glaube ich, nicht zu erläutern. Und der ja auch einen riesen Battle hatte, 97 mit Luc van Lierde. Also er ist dann Zweiter geworden. Luc van Lierde hat ihn noch überlaufen. Und ich habe ja 9:12 gemacht, was aber auch im Nachhinein echt eine Zeit ist, wo ich so denke, mir war ganz klar, ich mache das Ding safe unter 9. und habe dann halt auch diesen Rookie-Mistake gemacht. Ich war, glaube ich, 6. oder 7. Startgruppe in Rot und war, wie gesagt, 22, sah, glaube ich, aus wie 15. Ich muss echt mal gucken, ob ich noch so diese Bilder finde.
Oh, die würde ich gerne posten. Ich würde das gerne als Titelbild für diese Podcast-Episode nehmen.
Wenn
du
aussiehst
wie 15, das wäre ja richtig
schön. Ich muss ja wirklich nochmal schauen.
Oh, guck mal, bitte mach das.
Sind auf jeden Fall sind die schwarz-weiß, das weiß
ja,
ich noch.
Ja, das ist egal. Das ist noch besser, das macht die noch jünger.
Und dann bin ich halt, ich konnte ja schon laufen und da bin ich wirklich dann irgendwie so die ersten, keine Ahnung, 25 Kilometer bin ich deutlich unter 4er Schnitt gerannt und habe gedacht, ey, was reden die denn alle? Und dann, das war wirklich wie bei dir. Und dann hat es halt dermaßen geknallt und nachher war das dann einfach immer nur noch ein Gehen an den Verpflegungsstellen, weiter joggen. Bin dann, glaube ich, den Marathon in 3:09 gerannt oder 3:10 und Endzeit war dann wirklich 9:12, also dementsprechend bin ich dann irgendwie knapp unter 5 Stunden Rad gefahren, hatte so geile Spanglish Respokes, die ich Eggy abgekauft habe, Ralf Eggert abgekauft habe, die haben, glaube ich, pro Laufrad 1,2 Kilo gewogen, die waren unfassbar schwer.
Aber die haben gerollt. Voll,
das war einfach echt, das war eine coole, wilde Zeit. Und ja, wie gesagt, wenn ich dann im Nachhinein drüber nachdenke und auch was die Zeitenentwicklung anbelangt, ich war ja AK 18 bis 24, ich habe mit 9:12 den letzten Slot für Hawaii bekommen. Also weil man ja immer sagt, die sind heute alle deutlich schneller und viel, viel, viel schneller. Klar sind sie auch, aber trotzdem 9:12, das ist ja jetzt nicht so schlecht für jemanden mit 22. Aber da waren halt einfach 7, die deutlich schneller waren als ich. So, das ist schon krass. Und ich war gesamt 99. Das weiß ich auch noch.
So, ja, Top 100, das war solide.
Top 100. Genau.
Und ich ist weiß aber gar die nicht, Breite, die mehr geworden ist.
Ja, ja.
Und oder nicht die Breite, die mehr geworden ist, sondern die Leute, die richtig auch irgendwas zwischen 8, also Amateure, die zwischen 8,30 und 9,15 machen, da ist einfach eine Riesenmasse hinzugekommen.
Ja, genau. Nee, aber das war irgendwie krass. Also und das ist halt einfach 26 Jahre her. Das ist echt schon, richtig, richtig lange her. Und insofern, und ich hatte eigentlich ja immer, das habe ich ja glaube ich auch schon ganz oft erzählt, dass ich eigentlich immer mal so ein bisschen im Kopf hatte, dass ich dann schon auch nochmal Rot machen wollen würde. Das war das einzige Mal, dass ich in Rot am Start war. Also ich bin danach nie wieder in Rot gestartet. Und ich würde wirklich sagen, aus dem, was ich jetzt gesehen habe auch, dass ich wirklich glaube, dass Rot, wenn man jetzt mal vom Mythos Hawaii, der ja ganz klar auch durch die Location Hawaii geprägt ist, einfach durch die Menschen, die da leben, durch die Anreise, durch das Klima, durch alles, würde ich sagen, wenn man einfach nur das Rennen betrachtet, ist, glaube ich, tatsächlich Rot einfach unschlagbar.
Ja, also das ist ja definitiv. Also für mich ist da gar keine Frage, wenn man da einmal, das ist, keine Ahnung, war das bei dir damals, dass der Solara Berg auch schon so voll war? Gab es den da überhaupt schon?
Ich denke, da gab es, glaube ich, safe schon, ja, definitiv. Aber das war jetzt nicht so wie Leib d'Huez. Also das glaube ich nicht, weil da einfach auch noch nicht, ich glaube, da war auch noch nicht so eine Zuschauerkultur.
Ja, also ich hatte den ja auch sagen. 2011 schon einmal erlebt und war auch so Gänsehaut schon und absolut krass, was da abging. Und letztes Jahr, gut, also 2011 hat mich noch niemand gekannt irgendwie. Und jetzt hören ein paar mehr Leute, ja, alle nicht, aber ein paar Leute hören Podcast und man hat natürlich viel häufiger seinen Namen gehört und so und auch Leute, die dann irgendwie das Projekt verfolgt haben. Aber das war halt nochmal so gefühlt 6 Stufen höher gedreht, den Verstärker und die Bassstufe nochmal um 10 Stufen. Ich habe bin gestern Morgen Rad gefahren und habe dann so überlegt, ja, okay, wenn man jetzt nicht auf dem Motorrad filmen kann und so, was machst du denn? Und bin so ein bisschen in meiner Gedankenwelt verloren. Dann dachte ich so, hatte Felix mir auch gesagt, ja, und wir haben dann am Solara Berg, gibt es auch für Fotografen so einen Hubsteiger, dass man von oben runter und so. Und dann habe ich an Solara Berg gedacht und bam, ich hatte sofort instant wieder die krasseste Gänsepelle, die es einfach so gibt und war so wieder so, wow, so ein krasses Gefühl, wenn man daran denkt oder das erlebt hat, da mal durchgefahren ist. Also das musst du eigentlich nochmal machen jetzt.
Nee, was ich ja eigentlich jetzt gerade sagen wollte, ist...
Ich wollte dich eigentlich jetzt gerade da reinreden, dass du dich anmeldest für die Challenge Rot.
Steigi, seien wir ehrlich, ich habe es noch nicht mehr geschafft, einen Marathon zu laufen. Ja, also das ist doch,
okay, fangen wir erstmal mit dem Marathon an und dann vielleicht machst du nächstes Jahr mal einen Radpart in der Staffel oder so.
Ja, I don't know. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, diejenigen von euch, die das jetzt hören und die irgendwie noch so am Hin und Her überlegen sind, ah, sollte ich mal hinfahren zum Zugucken oder nicht? Und wenn ihr irgendwie in so einem Umkreis von,
1000 Kilometer. Also so Hamburg und dann.
Nee, wirklich, fahrt dahin, ja. Weil das einfach schon allein. Ich finde ja auch die Morgenatmosphäre unfassbar.
Ey,
wenn die ganze Brücke voll ist mit Menschen und dann so diese. Irgendwie ist die Stimmung total energiegeladen, aber trotzdem ja total ruhig und fast schon andächtig irgendwie. Das ist, hat ja so ein bisschen so eine. ja, fast mediative Stimmung, finde ich eigentlich.
Morgens, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, Bocky es mal war oder irgendwer anders, ich habe keine Ahnung. Aber ich habe es auf jeden Fall gerade noch im Kopf. Also Credits für den, der es gesagt hat, es kommt jetzt nicht von mir, aber das hat irgendwer mal gedacht, genau das, was du geschrieben hast, so, das ist die Triathlon-Kirche.
Ja, genau, genau. So ist es wirklich. Das ist echt so, als wenn du in so einer Kirche stehst. So ist tatsächlich die Atmosphäre. Und ja, dann ist es halt einfach echt eine unglaubliche Stimmung. Also das ist, und da merkt man halt einfach, dass das Rennen halt in der Gemeinde so aufgenommen wurde, dass es halt wirklich gelebt wird. Und das ist halt tatsächlich etwas, was du nicht, kannst dir für Geld nicht kaufen, sagen wir es mal so. Da kannst du noch so sehr irgendwie die Rennen in die Städte holen, was auch eine absolute Faszination hat. Ich weiß nicht, ob wir da letzte Woche drüber geredet haben, weil der natürlich anders geprägt war, der Triathlon-Chat. Aber ich finde auch, dass die Wettkämpfe in der Stadt was ganz, ganz Besonderes haben. Also ich habe ja auch gesagt, dass für mich Hamburg wirklich so eine Triathlon-Bühne eigentlich oder es eigentlich ein Stadion ist, wo Triathlon hingehört. Genauso auch in Frankfurt, wenn du da oben dann von Bad Vilbel runterkommst und siehst dann so die Hochhäuser und ballerst da runter in diese Metropole und dann das Laufen am Main, das ist schon auch irgendwie wirklich sehr, sehr besonders. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass die Rennen einfach nur irgendwo ins Ländliche gehören, also definitiv überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Diese Stadtkurse, die haben schon auch was. Aber wenn halt eine ganze Region hinter diesem Wettkampf steht und man das einfach in wirklich jedem Ort merkt, dann hat das nochmal eine komplett andere Qualität. Und das ist, glaube ich, auch ein Grund, weswegen sich die Vorfreude einfach so groß ist auf dieses Rennen.
Kurze Werbung. Werbung Ende.
Ja, ja, ist ja auch, ich meine, wenn es alles aufs Land gehört und du hast dann aber nicht, und das ist ja in Rot auf dem Land auch einmalig, dass so viele Zuschauer da auch hinpilgern und wirklich vor Ort sind. Und in der Stadt hast du immer Zuschauer, die irgendwie aus Zufall es gar nicht wissen und auch dann irgendwie, wenn gutes Wetter ist, rausgehen und auf einmal ist irgendwie Veranstaltung, ah, oh, cool, ich guck mal zu und oh, was sind das hier eigentlich? Ironman, ja, was machen die da? Oh, krass. Das darfst du nicht vergessen, ne? Also da auch dann mit so vier Laufrunden durch die Innenstadt in Frankfurt am Main entlang, so, da siehst du die Athleten super häufig. Da ist an jeder Stelle der Laufstrecke sind Leute und ist überall was los. Das ist genauso geil. Also so, es muss beides geben und es ist total geil, beides machen zu können einfach. Aber trotzdem ist halt, wie du gesagt hast, die Stimmung da einfach ein bisschen besonderer noch. Um mal auf besondere Stimmung zu kommen, wie geht's denn bei dir so als Trainer in dir? Du hast ja wieder ein paar Athleten am Start und auch ein paar heiße Eisen bei den Age-Groupern im Feuer. Du gehst ja nicht nur mit Fritz, der letztes Jahr da Gesamtsiebter geworden ist ins Rennen, sondern Sockensiggi traut sich ja jetzt auch mal ins Fischmarkt-Battle.
Ja, wird spannend. Und auch bei den Profis, also will ich überhaupt keinen Druck aufbauen, weil es ihr erstes großes Rennen bei den Profis ist. Aber Henrike Güber, die ja letztes Jahr auf Hawaii diesen undankbaren zweiten Platz im Amateurfeld hatte, weil sie am Harley Drive falsch abgebogen ist und dadurch dann nur in ganz, ganz, ganz großen
Ausrufezeichen,
danke, das war das Wort, was ich gesucht habe.
Das andere von Fragezeichen.
Nur Zweiter geworden ist mit 44 Laufkilometern. Die hat dann ja den Wechsel zu den Profis dieses Jahr gewagt. Hat in Kraichgau, finde ich, schon wirklich ein sehr, sehr gutes Profidebüt hingelegt. Und bei den Profifrauen, das haben wir jetzt eben noch nicht angesprochen, auch da muss man sagen, das können wir, finde ich, auch ruhig jetzt auch nochmal ganz kurz durchgehen, weil wir werden nächste Woche, dadurch, dass wir einen Live-Podcast machen, natürlich drüber reden, aber es wird nochmal anders sein. Es wird wahrscheinlich ein bisschen stimmungsgetriebener sein. Aber da muss man sich halt einfach nur mal auf der Zunge zergehen lassen, dass halt, ich weiß gar nicht, drei Hawaii-Champs am Start sind. Mhm. Mit Anne Haug, mit Daniela Rief und mit Chelsea Sedaro.
Gespickt noch mit Laura Philipp.
Mit Laura Philipp, ganz genau. Und auch Fenella Langridge. Ja, also das wird ein Feld sein, dass man hört schon so ein bisschen auch.
Es fehlt noch Lucy.
Ja, das finde ich auch echt schade, muss ich auch sagen. Aber man hört auch schon öfter mal jetzt so da, natürlich nach Lauras Rennen in Hamburg, wo sie den Weltrekord extrem knapp verpasst hat, kommt da natürlich auch ab und zu mal hoch. Also zwischen den Türen hört man das dann doch auch. Klar, man will immer nicht erst an Zeiten fix machen, aber das wurde auch schon von einigen kommuniziert, dass bei den Frauen die Chance auf den Weltrekord natürlich durchaus da ist.
So, in so einem Feld, wenn die sich pushen, wenn, absolut. Also wenn nicht da, wann dann? Das Einzige, was genau. man dagegen halten könnte, wäre weniger Medienmotorräder und Race Ranger. Aber bei den Frauen ist das immer viel, viel weniger von genau. einer Rolle gewesen, weil viel weniger Medienrummel drumherum sind, als wenn Jan Frodeno vorher irgendwo ist und auch bei Livestream-Geschichten bei den Frauen auch nicht dann drei Kameras sind, sondern da immer viel weniger. Und dass die Frauen, muss man auch mal sagen, also das ist dann auch öfter, dass es da so ein bisschen sich schneller entzerrt oder entfährt oder beim Schwimmen schon auseinanderzieht. Also es gibt oftmals nicht so ein Riesenverfolger-Pack halt.
Genau.
So,
das ist, in der Regel sind es, würde ich sagen, auch fairere Rennen. Und was ich halt einfach mega interessant finde, ist tatsächlich das Aufeinandertreffen von Laura und Anne auf deutschem Boden. Klar, sie sind auf Hawaii schon gegeneinander gestartet.
Und aber, Dani Rief, hast du gesehen, was sie letztes Wochenende gemacht hat?
Ich wollte es gerade sagen.
Die hat Ashley Gentle geschlagen auf einer 70-3-Distanz.
Und vor allem auch auf einem Kurs, Rapperswil, muss man auch sagen, der eine Ashley Gentle mit, I don't know, 1,72 Größe und wahrscheinlich 57, 58 Kilo Gewicht sicherlich mehr liegt als eine Daniela Rief. Es ist ihre Heimstrecke bei Daniela Rief, aber die hat echt ein Ausrufezeichen gesetzt. Und es waren ja nachher schon auch 2,5, 3 Minuten.
Performance is back, würde ich sagen.
Ja, voll, absolut. Also das wird cool werden. Also
wird knallen. Es wird knallen.
Ja, das wird, da freue ich mich wirklich sehr drauf. Und wie gesagt, Rieke, für die wird das ein super Erlebnis sein, da in dem Line-Up dabei sein zu dürfen. Also da habe ich natürlich auch ein besonderes Auge drauf und freut mich auch wirklich sehr, sie in Aktion zu sehen. Und dann, du hast es gesagt, also Fritz, da steigt jetzt so ein klein bisschen die Spannung auch. Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, der ist fitter als letztes Jahr. Also, nee, das glaube ich nicht. Ich weiß, er ist fitter als letztes Jahr. Und ich würde sogar sagen, in jeder Disziplin, was nachher dann am
Ende
dabei
raus. Hat er Schwimmen geübt?
Er hat mehr geübt als letztes Jahr. Hat dann ja auch nochmal, hat er glaube ich auch selber schon erzählt, nochmal so den Schwimmcoach angeheuert für die letzten Wochen. Hat er dann mich gefragt, was ich davon halte. Und ich, du weißt, dass ich da Fan von bin. Also lass dir da super gerne von Johann die Programme schreiben. Hat dann glaube ich ein bisschen geschluckt, als in der allerersten Woche 3000 Meter Test auf dem Plan stand. So, ich glaube, da hat er dann das Ganze nochmal.
Er hat dann kurz gedacht, ich mache es eigentlich wie Coach Görke, 2,5 Kilometer längste Strecke, 2-mal die Woche.
Du, das ist krass. Ich hatte wirklich letztes Jahr mit ihm immer Diskussionen, wenn die Schwimmeinheiten über 3 Kilometer lang waren. Und dieses Jahr schwimmt er Einheiten über 4 Kilometer, ohne mit der Wimper zu zucken. Also ich glaube, die machen ihm immer noch keinen Spaß. Die werden ihm auch keinen Spaß machen. Ich bin mir auch ziemlich sicher.
Da bin ich mir sehr sicher.
Dass es bei Fritz so sein wird, dass er auch, sollte er mal seine aktive Karriere beenden.
Der wird nie wieder schwimmen gehen. Nie wieder.
Nicky Boy, ich war letzten Samstag 1400 Meter. 1400
Meter. Du?
War, doch. Ja.
Nein.
Und zwar,
im doch, Schwimmbad oder im Freiwasser?
Nee, im Schwimmbad. Und zwar hat mein Sohn doch hier Freistil-Schwimmkurs. Nicht Freistil, Freischwimmer. Ich sage immer Freistil-Kraulkurs, also Freischwimmer. Und ich habe schon die letzten Male immer gesagt, ach Kasper, eigentlich parallel dazu ist halt, das wird von den Triablos angeboten, dem Verein, in dem ich auch immer noch drin bin. Und da ist parallel zum Kinderschwimmen ist auch Schwimmtraining. Und dann habe ich gesagt, du Kasper, ich kann doch eigentlich mal reinspringen. Und bisher mochte er das nicht. Und ich habe tatsächlich am letzten Samstag habe ich meine Badehose eingepackt, Schwimmbrille eingepackt, Paddles Pullboy auch eingepackt. Die brauchte ich aber leider nicht. Und bin dann 1400 Meter oder 1500 Meter geschwommen.
He's back.
Und
He's back.
Es hat mega Spaß gemacht. Hatte natürlich eine Top-Wasserlage. Also es ist schon nochmal besser als sonst, sage ich mal. Das habe ich so noch nicht gespürt. Und was wirklich krass ist, wir sind dann, ich glaube, die längste Strecke, die wir geschwommen sind, waren irgendwie 150 Meter am Stück. Und du denkst dann ja wirklich so, oh, das Ärmchen ist gar nicht so schlecht, du hast so ein bisschen Catch. Und dann auf einmal, so nach 60, 70 Metern, zieht dir einer so ein Ploppen aus den Schultern und dann kommt einfach gar nichts mehr. Da kommt wirklich nichts mehr und du kämpfst nur noch ums Überleben. Da geht es ja nicht nur darum, irgendwelche Zeiten zu schwimmen, sondern nur noch nicht unterzugehen. Aber
wie viele Jahre warst du nicht schwimmen vorher?
Ich glaube, also im Becken tatsächlich, glaube ich, 2 Jahre lang nicht.
Ja.
Also im Sommer schwimme ich dann natürlich schon irgendwann mal in der Ostsee ein bisschen oder im
Nein, aber so, also pass auf, ich formuliere die Frage anders. Wann war vorher oder wie viele Jahre hast du wirklich so ein Training absolviert mit einem Plan oder einem Programm, was du abgeschwommen bist und nicht nur in die Ostsee und 5 Züge gemacht?
Also das war tatsächlich 19. 19 habe ich ja noch eine Halbdistanz gemacht.
So 2019?
Ja, also 4 Jahre her.
Ja, geil. So. Und das ist so, 4 Jahre nicht schwimmen und dann 1,4? Das merkst du.
Kannst dir vorstellen.
Ey, das merkst du.
Das ist richtig hart. Aber es ist irre. Ich stand dann mit meinem Sohn unter der Dusche. Das, was ja auch irgendwie cool ist. Beide sind geschwommen.
Ja, richtig geil.
Wirklich, da bist du so der stolzeste Papa der Welt. Guckst dich so an und dann denkst du so, oh, haben wir gut gemacht, oder? So. Das war wirklich ein richtig cooles Gefühl.
Habt ihr abgeklatscht?
Ja klar, mir, hey, kennst mich gut. Doch. Natürlich, sehr was gut. Denkst du denn? Wenn sehr ich mit meinen Athleten abklatsche, dann klatsche ich doch mit meinem Sohn immer 10-mal ab.
Sehr gut.
Und es war auch wirklich cool, weil da, wo ich auch wieder dachte, du kannst einfach nicht leugnen, dass es dein Sohn ist. Dann sind wir raus und habe ich gesagt, Kaspi, hast du auch mal rübergeguckt? Und er hat gesagt, ja, ich habe gesehen, du hast den mit der schwarzen Badekappe überholt. Also das war wirklich, wo ich so dachte, oh, wie süß, jetzt ist er so stolz auf seinen Papa, weil er da, ich glaube, den 100er bin ich in 1,36 geschwommen oder so. Aber das
Hater,
hat wirklich,
Hater würden jetzt sagen, getrieben.
Getrieben. Nee, das hat wirklich, hat echt Spaß
stark,
gemacht.
Stark, ey, geil, ich bin begeistert.
Ich war auch begeistert.
Ich bin absolut begeistert.
Ja, absolut, total.
Aber auch aber, eigentlich trotzdem noch, also wenn du jetzt so ein 100er noch in 4 Jahren nicht schwimmen warst und vorher ja auch nicht, muss man ja auch sagen, wahrscheinlich nicht mehr als 2x die Woche 2,5 Kilometer geschwommen bist, wenn du von Schwimmtraining redest, dann irgendwie in 1,36 die 100er zu schwimmen, das ist schon ganz gut.
Ja, das ist jetzt wirklich sehr relativ, ne? Aber es hat halt...
Es hätte auch 2 Minuten sein können und du wärst dicke Arme.
Boah, nee, dann wäre ich rausgegangen. Dann wäre ich wirklich ganz, ganz frustriert rausgegangen. Aber nein, das hat mega Spaß gemacht. Aber was ich halt sagen wollte, so sind wir auf das Thema gekommen, dass Fritz tatsächlich jetzt einfach auch nicht mehr mit der Wimper schluckt, wenn er 4-Kilometer-Programme drauf hat oder wenn Johann ihm irgendwie 4,2 Kilometer raufstellt. Was halt spannend ist aus Trainersicht, dass Fritz dieses Jahr noch keinen Triathlon gemacht hat. Also es wird wirklich sein erster Wettkampf sein dieses Jahr.
Stimmt.
Dadurch, dass er ja den Hamburg-Marathon gelaufen ist, hat das nicht so richtig
gepasst.
Und Red
Race 120 gefahren?
Genau.
Aber erst so, da fleißig geschwommen, das habe ich gesehen im Freiwasser.
Ja,
trotz
sehr
kalten Temperaturen. Also.
Deswegen glaube ich, das wird echt mega spannend sein. Und Sockensigi ist halt einfach eine Bank. So, das wird jetzt, glaube ich, auch erstmal so seine erste oder seine letzte Langdistanz sein, weil der schon einfach immer so diesen Struggle hat. Aber der wollte jetzt einfach total gerne nochmal in Kona starten. Nach Kona nochmal in Rot starten.
Ah, okay. Ja.
Ist ja irgendwie dann auch komisch, weil er ja die letzten Jahre immer als Sprecher vor Ort war, im Stadion stand oder auch morgens schon beim Schwimmstart. Und da hat er dann ja mit Felix sich irgendwie rausgekauft, hat gesagt, darf ich nochmal starten? Hat Felix gesagt, na klar, darfst du nochmal starten. Also es wird dann, glaube ich, schon auch cool sein, wenn du halt weißt, normalerweise bist du derjenige, der die Athleten irgendwie ankündigen darf und jetzt bist du selber wieder mit drin.
Oh, ich glaube, das ist richtig geil.
Voll, voll. Und der ist auch fit. Der ist jetzt ja gerade am letzten Wochenende Zweiter in Moritzburg geworden. Hat selber gesagt, er war 2 bzw. 6 Klassen hinter Markus Tomschke. Aber Markus hat ja davor auch in St. Pölten schon ein gutes Resultat erzielt. Also ist halt auch einfach immer noch ein Profiathlet, der auch auf jahrelange Erfahrung zurückblicken kann. Also das wird cool werden, das wird spannend werden. Und dann haben wir ja schon vor ein paar Monaten mal erzählt, aus meiner Sicht werde ich ein ganz besonderes Auge haben auf Clemens Köhn.
Oh ja.
Zu meiner Zeit ja schon echt so
ein... Clemens.
Ja, auch mal Bonn-Triathlon gewonnen, auch in Rot, glaube ich, gute Rennen gehabt.
Er hat heute ein Bild gepostet aus Bonn. Das ist schon 10 Jahre her. Ich weiß nicht, ob es sein letzter Triathlon war. Warte mal, ich mache das mal kurz schnell auf. Dann kannst du weitererzählen.
Auf jeden Fall war Clemens tatsächlich auch einer, der auch in Rot wirklich vorne mit dabei war. Ist, glaube ich, mittlerweile 2-facher Familienvater und finde ich mega cool. Bin ich auch einfach mega gespannt, was der da reißen wird. Also wie ich Clemens kenne, wird er da auch relativ deutlich unter 9 Stunden ins Ziel kommen. Aber man weiß es nicht. Vielleicht ist es dann doch auch so, dass man vielleicht verlernt, sich zu quälen. Das kann ich mir auch vorstellen. Und dass man dann nachher, wenn es anfängt, weh zu tun, sich dann überlegt, hey, was mache ich hier eigentlich? Aber da freue ich mich schon total, Clemens auch wieder in Action zu sehen. Und dann natürlich auch Lars Wiechert.
Ah, geil, warte. Ja? Also da sieht man wieder, was das für ein geiler Typ ist. Den Insta-Post habe ich gerade gefunden. Und dann hier so 10 Jahre her, ne? Unglaublich ist das schon 10 Jahre her. Die Finisher-Tasse von 2013 habe ich leider nicht mehr. Aber der Kaffeevollautomat, den ich mir vom Preisgeld gekauft habe, steht noch in der Küche und wird täglich benutzt.
Ach, geil. Ja, mega. Mega.
Richtig gut.
Ja, spannend. Ja. Nee, da freue ich mich wirklich sehr drauf, Clemens zu sehen. Das wird gut werden. Und dann Lars Wiechert. Startet auch. Also das wird natürlich auch nochmal so ein Punkt sein, wo man hingucken will. Dann auch sehr interessant aus Amateursicht. Wie heißt der Coach von Chelsea Sedaro? Dr. Dan Plews startet auch.
Oh, der startet.
Also, Ja, ja, und der hat ja schon auf Hawaii das Amateurrennen gewonnen. Also auch ein Athlet, der richtig, richtig schnell ist.
Ach, witzig, geil. Das wusste ich gar nicht, dass er startet.
Doch, doch, Dan Plus startet auch. Und lass mich
Also Spielertrainer.
Spielertrainer.
Spielertrainer. Genau. Spielertrainer in Rot.
Stell ich mir mega schwer vor. Also das haben wir auch schon mal gehabt, das Gespräch. Auch als es auch um den Hamburg-Marathon ging. Also könnte ich mir persönlich nicht vorstellen, da Chelsea Sedaro im Rennen zu haben und selber zu starten. Also da hätte ich ehrlich gesagt mehr Bock darauf, Chelsea Sedaro anzufeuern und entsprechend zu betreuen. Zumal man das ja in Rot auch wirklich gut machen kann. Mhm. Also da war ich dann doch auch so ein bisschen überrascht. Aber wer noch bei den Amateuren sehr stark ist. Jetzt muss ich ganz kurz mal die Ergebnisliste durchsehen.
Kannst du dir
Der auch vom Rudern kommt. Der hat letztes Jahr das 73-Rennen in Duisburg, glaube ich, gewonnen. Kommt auch hier aus dem Norden.
Lass mich kurz. Mir liegt der Name auf der Zunge, aber ich bin nicht vorbereitet vom Amateurrennen. Muss ich gestehen, ja?
Nein, ist Jonas Weller. Jonas Weller, auch eine absolute Maschine. Also auch da sind so ein paar Jungs, die mit Sicherheit deutlich unter 8,30 ins Ziel kommen können, was ja mittlerweile Tim Bräutigam, auch ein sehr, sehr guter Schwimmer, starker Radfahrer auch, also auch das ein Athlet, der vorne mit im Amateurrennen dabei sein wird. Das kann auch bei den Amateuren ein spannendes Rennen werden oder wird definitiv ein spannendes Rennen werden.
Also, ja, ich bin gespannt, ob es dieses Jahr wieder so wird. Ich meine, klar, Fritz hat mir jetzt öfter schon gesagt, siebter letztes Jahr mit noch dem Vorteil in Rot ist die Wertung dann ja zusammengelaufen, dass er Neo tragen durfte, die Profis nicht. Genau. Ich hoffe halt, dass es dieses Jahr anders ist, dass dann alle Neo tragen oder nicht Neo tragen, also dass es irgendwie gleich ist. Das fände ich geil, weil dann hast du in Rot ja auch wieder die schnellen Sub-Niner, die eigentlich mit den Profimännern starten, oder machen die wieder?
Nee, das wird anders sein.
Ah, okay. Das wird
diesmal so.
Also behalten sie es so bei.
Drei Startgruppen geben. Startgruppe 1 sind die Pros, was ich auch gut finde.
Ja.
Startgruppe 2 sind die Frauen und Startgruppe 3 sind dann die schnellen Amateure.
Ja, das ist nur, ich fand das, also ist total gut, um wirklich auch zu wissen, dann Profirennen und sonst was, passt total, dass du da auch einen Überblick hast. Auf der anderen Seite, wenn du so starke Age-Grupper dabei hast, ist es auch geil zu sehen, wenn die gleichzeitig starten, wo sie wirklich im Rennen gerade liegen, so, ne?
Ja, das also klar, das hat natürlich eine absolute Faszination. Also das sehe ich ganz genauso. Also es ist natürlich auch cool. Auf der anderen Seite darf man halt einfach das Profirennen und Amateurrennen dann, wenn sie nicht gemeinsam starten, ist es halt immer ganz schwer, das Ganze zu vergleichen. Und du hast es ja auch gesagt, also auch letztes Jahr durfte Fritz halt mit Neo schwimmen. Die Profis durften ohne Neo schwimmen oder mussten ohne Neo schwimmen. Insofern ist es schon ein bisschen Äpfel und Birnen vergleichen. Aber trotzdem war es natürlich mit 8 Stunden 14 eine unfassbar starke Leistung. Und das wird schon echt spannend sein zu sehen, was da dieses Jahr dann halt auch bei den Amateuren passiert. Und wir haben, also wenn wir jetzt irgendjemand vergessen haben im Amateurfeld, bitte nehmt uns das nicht
übel. Bitte schreibt uns Hassnachrichten.
Wir sind wirklich schon Freaks, aber wir können jetzt nicht alle Athleten am Start haben und im Kopf haben. Also das
aber wer laut genug schreit, den haben wir dann beim nächsten Mal auf dem Schirm.
Ja, aber du weißt ja, der soll dann einfach wahrscheinlich, wenn er dann nächstes Jahr, wenn er richtig weit vorne ist, dann kennen wir ihn ja.
Ah ja, oder so. Also Schrein zählt ja nicht. Meinst du nicht Schrein laut sein, ja sondern Leistung sprechen lassen?
Genau.
Ah, okay. Ja. Understatement.
Show not speak, genau. Das wäre ja irgendwie ein bisschen
cool. Meinst du ja mal ja das Erstere.
Ja, komm, aber du hast ja auch, das wollte ich vorhin nämlich auch fragen. Hast du eigentlich jetzt auch so ein paar Flashbacks schon gehabt? Ich meine, du hast es erzählt, so
Lara
Berg und sowas
voll,
alles.
Voll.
Aber
ich habe auch, ich bin total. Auch
so was Vorbereitung anbelangt und diese ganzen Geschichten. Ist da viel passiert?
Vorbereitung gar nichts. So überhaupt nicht, aber so zum Rennen halt voll viel.
Bist du froh, dass du das
nicht
machen musstest?
Ich bin, so dieses wirkliche Fit-Sein vermisse ich schon. Wenn du jetzt so Radfahren gehst und so und. Ich habe jetzt immer geguckt, bei dem Wetter, wenn es so geil ist, morgens schon 22 Grad, dann gehe ich halt um 7:30 oder um 8 aufs Rad und drehe meine anderthalb Stunden, bevor ich anfange zu arbeiten. Und dann ist so geil, dann pedalierst du und genießt es voll und dann guckst du irgendwie so runter und denkst so, ah ja, geht schon, die Beine so arbeiten irgendwie, guckst du runter, dann stehen da so 160 Watt. So, wo du letztes Jahr zur gleichen Zeit irgendwie so mit dem gleichen gefühlten Effort 230 Watt gefahren bist oder 220 Watt gefahren bist. Und dann natürlich viel schneller unterwegs bist und dann auch noch laufen konntest und du kommst jetzt, weiß ich, keine Ahnung, fahre ich 170, 180 Watt im Schnitt, komme ich nach Hause, 170 eher, manchmal auch 160 ja, ja, ja. Und muss trotzdem erstmal dick frühstücken und erstmal kurz nochmal 10 Minuten durchatmen. Und so diese unfassbare Superman-Kostüm-Fitness, wie du es ja immer nennst, das Superkostüm, Superman-Kostüm anziehen, das vermisse ich schon. Das ist schon einfach etwas, was einfach unglaublich cool ist, wenn du trainierst und dich unzerstörbar fühlst oder wenn du zerstört bist und denkst, boah, ich kann gar nicht mehr, und dann guckst du so auf die Wattzahlen und auf die Laufpace und es ist immer noch besser als alles andere, was ich jetzt laufe. Ja. Das vermisse ich schon, aber nicht das Training und jeden Tag sich so hart zu quälen und zu müssen, weil das war ja am Ende dann irgendwie für mich auch so. Ich habe das hatten wir ja mit Annette dann auch nochmal in diesem psychologischen Kontext. Das ist ja auch so, vielleicht habe ich auch da einfach den Fehler gemacht, dass man gesagt hat, ja, ich ziehe das jetzt durch, das ist nur ein Jahr. Und je näher es kam, war immer so, okay, ich muss nur noch so lang, ich muss nur noch so lang, ich muss nur noch so lang, und dann brennt sich das so ein. Und es wird immer mehr eine Bürde als ein Dürfen, also immer mehr ein Müssen wirklich als ein Dürfen. Mhm. Und hätte ich einfach gesagt, so, ja, ich mache jetzt dieses Projekt, trainiere jetzt ein Jahr und ich entscheide nach Rot, ob ich das weitermache oder nicht, oder ich lasse es mal offen und dann wäre es vielleicht auch jetzt noch oder nach Rot was ganz anderes gewesen und vielleicht bin ich so einfach falsch angegangen, aber egal, um die Frage abschließend zu beantworten, das vermisse ich nicht, aber ich hätte, egal ob ich jetzt fit bin oder nicht, ich hätte so Bock, da an der Startlinie zu stehen. Ich habe auch richtig Bock, das zuzuschauen, aber, und auch da geht mein, das weiß ich jetzt schon, kriege ich Gänsehaut, geht mein Puls hoch und ich bin völlig nervös und habe Bock, alles irgendwie anzugucken, aber dann, wenn der Startschuss erfolgt ist und die mal 100 Meter geschwommen sind, dann ist so beim Zuschauen auch, ebbt das ja total ab und kommt dann beim Zieleinlauf, geht es nochmal wieder so ein bisschen hoch, wenn du dann im Stadion bist und so.
Aber ja, wobei das natürlich dann auch ganz stark davon abhängig ist, wen du mit welcher Emotionalität
supportest. Kannst du ja, also, ja, kannst du ja gleich auch nochmal sagen. Das bei ist, dir ja nochmal was anderes als Coach.
Ja, ich glaube, das wird aber, ja, aber das wird auch bei dir. Also ich meine, du hast ja auch dann irgendwie so, das wird bei dir auch abgehen, wenn du dann irgendwie einen Fritz siehst.
Ja, und Sigi, ja.
Das geht ab. Das ist einfach so. Also dafür bist du auch viel zu sehr Fan. Also das ist ja das Tolle daran, dass du, was ja auch irgendwie das Makabere war, letztes Wochenende, ich meine, ich will jetzt nicht immer wieder drauf zurückkommen, aber das hatten wir auch angesprochen in dem Podcast mit Steffen, wie schnell du dann doch wieder in dieser gefühlten Normalität bist. Also ich hatte es, glaube ich, letztes Wochenende erzählt, als wir dann vom Radspot zum Laufspot gefahren sind und wir alle so ein bedrücktes Gefühl hatten, keiner wusste, was ist los. Und dann kommen die Ersten angelaufen und auf einmal bist du wieder voll da und bist wieder voll on und leidest wieder mit den Athleten mit und weißt, wie die sich jetzt fühlen und bist halt wieder total von dieser Faszination gecatcht. Und das wird bei dir, also ich weiß genau, was du meinst, dass das so abebbt, aber das kommt dann in dem Moment, wo dann die Top-Leute wieder vorbeikommen oder du dann irgendwie merkst, das Frauenrennen spitzt sich zu, dann siehst du die Athleten, wo du hoffst, dass sie jetzt irgendwie noch gut aussehen und dann überraschen die sich vielleicht sogar im positiven Sinne. Also das ist ja das Spannende daran, dass diese Emotionen bei diesem Wettkampf dann doch auch überspringen auf die Zuschauer.
Ja, voll. Das hatte ich dann, also weil ich dann ja auch alleine unterwegs war in Hamburg, bei mir wirklich dann nicht mehr. Bis zum Zieleinlauf ist das
ja, du warst
mehr.
Aber auch,
ja, ja,
du warst aber
anders, das ganz war anders, aber, ja.
Genau, das war halt einfach auch die Rolle.
Ja, ja, genau, glaub, deine auch, Rolle, du hast eigene Athleten drin, das ist ja das, was ich meine, genau. Das ist was komplett anderes.
Du hättest auf dem Motorrad sitzen können, du hast dir da schon, ich meine, wir haben uns vorher schon die Gedanken darüber gemacht. Ich meine, ja, das haben wir ja letzte Woche auch einfach kurz angerissen, aber es war ja eine ganz bewusste Entscheidung von dir zu sagen, nein, ich steige nicht in der Strecke aufs Motorrad. So, und das natürlich, und du hast es auch gesagt, dass du immer ein ungutes Gefühl hattest auf dem Motorrad. Und wenn dann sowas passiert, das ist dann natürlich nochmal ein ganz anderes Ding. So, das ist, also ich musste ja funktionieren, weil ich musste meine Athleten halt coachen. Aber auch, also sage ich auch ganz ehrlich, ich war dann aber auch wieder voll on.
Ja, ja, ist also ja das, auch, ist ja auch, das, genau.
Ja, es ist schon natürlich auch irgendwie pervers, weil man dann halt doch auch zeigt, wie schnell man dann sowas ausblendet. Aber, das ist schon, ich glaube auch, dass es dies Jahr nochmal, also gut, wir haben es ja überhaupt noch nicht besprochen.
Du hast halt funktioniert, ne? Das wäre auch nochmal interessant, sowas mit Annette irgendwann in einem weiterführenden Podcast zu besprechen. Das ist ja natürlich auch, du hast ja dann auch einen Job zu erledigen irgendwo und ich habe auch weitergemacht, habe auch weiter gefilmt, so, ne? Weil ich dann dachte, ja, keine Ahnung, was so, ne? Wir machen erstmal weiter.
Ja, aber
bei dir
war halt die Luft raus.
Ja, ja, das stimmt. Die Luft, ja, ja, das, so. das stimmt.
Das, und das ist das, was ich meine. Bei mir war es halt nicht so. Ich meine, das lag natürlich auch daran, dass Fabian und Fritze da ein Monsterrennen gemacht haben. Ich meine, da habe ich natürlich jetzt auch in der vergangenen Woche viel mit den Jungs, nicht viel, aber wir haben natürlich Fazitgespräche geführt und ich meine, das
hast du dir nicht vorgeschlagen, auch noch rot zu machen?
Wahrscheinlich, wenn es kein gutes Rennen gewesen wäre, dann ja. Aber die haben auch noch nicht ganz so viele Langdistanzen absolviert wie Peter Himmerich.
Okay.
Bei Fritze war es jetzt die zweite und bei Günni war es jetzt die vierte. Also die sind da ja wirklich noch Rookies, was Langdistanz anbelangt.
Grün hinter den Ohren.
Aber da, das muss man halt auch nochmal sagen, das war natürlich, ich meine, die sind beides Hamburger Jungs, die machen diesen Sport echt schon jetzt relativ lange. Und dann hast du dein Heimrennen und wärst dann in diesem Feld 14. und 16. Oder Günni hat dann ja nochmal eine Attacke gefahren, hat richtig investiert, um von der großen Verfolgergruppe wegzukommen, wollte halt unbedingt nach der Spitzengruppe vom Rad steigen, um dann hier als Hamburger als 10. durch die Stadt zu laufen, weil er hat gedacht selber, ob ich jetzt hier 11. wird oder 16. wird, da kriegt kein Haar nach, entweder mache ich Top 10, das ist was, das wäre mega. Aber er war dann halt einfach auch mit extrem guten Leuten in der Gruppe und er hat halt richtig investiert, um rauszukommen, musste dreimal Attacken mit 380 Watt fahren und die dritte hat dann gesessen. Und der ist ja auch dann vom Wendepunkt bis zur T2 schneller gefahren als die Gruppe um Frodo und Hemerick.
Ach krass. Also
ist wirklich nur Christian Hogenhauck schneller gefahren
Wahnsinn.
Als er.
Ja.
Und der meint, dieses als 10. dann loslaufen in Hamburg, das ist ja irre. So und Fritze, ich habe zu ihm zigfach gesagt, lauf nicht zu schnell los, aber der ist dann ja als 11. raus aus der Wechselzone. Und ich meine, das muss man sich mal vorstellen, das ist halt so, als wenn bei euch in Köln, und die sind ja beide gebürtige Hamburger.
Ja, ja,
also
ja.
Du bist in dieser Stadt geboren, alle kennen dich irgendwie, weil du so Local Hero bist und dann rennst du da bei der Europameisterschaft als dritt- und viertbester Deutscher durch die Strecke und alle drehen durch. Das ist ja auch das, was dann irgendwie durch diesen Unfall zu kurz gekommen ist und wo man sich dann auch gar nicht so richtig offen drüber freuen wollte. Aber man tut es natürlich innerlich trotzdem, weil das halt einfach sportlich wirklich ein Riesenrennen von beiden war. So, und das war schon cool für die. Und das war natürlich für mich dann auch total emotional, weil ich meine, ich trainiere Günni seit 8 Jahren, Fritze genauso lange, der war zwischendurch dann halt mal bei anderen Trainern, ist jetzt wieder zurückgekommen. Und da dann die zwei an 10. und 11. Stelle laufen zu sehen, da hatte ich auch ein bisschen Pisch in den Augen, das gebe ich ganz ehrlich zu. Weil das natürlich, weil ich weiß, was die investiert haben und wie die davor standen. Also das hat schon Spaß gemacht. Das war schon klasse, das muss ich schon sagen. Und da freue ich mich jetzt auch sehr drauf. Also diese gleichen, egal wie es läuft, ich hoffe, das werden dann wieder positive Emotionen sein in Rot. Aber das ist halt das, was diesen Sport auch so unglaublich faszinierend macht. Ne? Und das kommt in Rot, um da irgendwie diesen Kreis jetzt auch mal auf diese Lobeshymne im Vorfeld schon zu schließen. Echt auch nochmal anders rüber. Also das ist einfach, ich meine auch allein dieses Stadion da, dass die da so ein Stadion aufbauen. Das ist ja. Auch, das finde ich auch so abgefahren. Also wirklich diejenigen von euch, die irgendwie noch
hin und her gerissen. Auf einer
Bolzplatzwiese. Ja, das ist schon cool. Also das ist schon, muss man echt sagen, das wird, ich freue mich da richtig drauf. Also das wird.
Ja, ich habe auch, also wie gesagt, das ist so, ja, und ich habe halt oft drüber nachgedacht, so letztes Jahr noch mit der Radstrecke, wie war das und so und ja, das ist einfach gut daran, wo ich mich nicht gern dran erinnere, sind die letzten 10 Kilometer beim Laufen. Die versuche ich immer zu verdrängen. Die kommen dann manchmal in Albträumen nochmal wieder durch.
Obwohl der Rückweg von Büchenbach, wo es dann bergab geht und dann durch die Stadt, das muss doch schon wieder positiver sein als der Weg raus, oder? Also den Weg raus stelle ich mir irgendwie grausamer vor.
Ja, der,
weil du weißt,
der
du Weg, musst das alles wieder
Weg
zurück.
Raus, und der Weg raus, also den habe ich komplett verdrängt. Nein, das Schlimmste war wirklich, Büchenbach unten am Fuße des Anstiegs fing es an, bis du dann oben um diesen Teich rum bist und dann auch um diesen Teich rum, bis du über die Kuppe wieder bist, bis es wirklich in diesem Downhill-Stück bist. Und ab da war dann wieder okay. Dann wird es nochmal kurz blöd in der Innenstadt über Kopfsteinpflaster. Da war die wie Erdinger alkoholfreie Cheerzone und Powerzone. Zum Glück war die da. Weil da war nochmal richtig viel Attacke und auch noch viele Leute, die ich irgendwie kannte, die dann geschrieben haben, ey, was für ein geiles Rennen, komm, Junge, jetzt zieh durch. Das war dann nochmal.
Das ist von da aus, das sind noch so 3, oder?
Maximal 3. Ja, oder 3 oder 4. Also maximal 4 Kilometer noch von da. Wenn überhaupt.
Ja gut, aber du weißt ja, wenn du platt bist, sind 4 Kilometer so.
Ein Kilometer ist lang. Das ist echt, wo ich das Stadion sehen konnte schon, dachte so, wie weit ist es noch? Das kann doch nicht mehr so weit sein. Und dann kommst du da ins Stadion und denkst, warum müssen wir jetzt noch mal einmal rumlaufen? Da rechts ist doch das Ziel. Ich könnte doch jetzt hier über die Wiese. So,
hast du das nicht genossen? Das muss doch der Hammer
sein. Doch, das habe ich noch voll genossen, aber ich habe versucht, es so doll zu genießen, wie es geht. Und da, wo ich es genießen konnte, du läufst ja in dieses Stadion rein, läufst 90 Grad rechts, geradeaus 90 Grad rechts und dann läufst du aufs Ziel zu. Und dass ich sage, ich konnte es wirklich genießen, war so 50 Meter vom Ziel. Boah, also wirklich, du läufst so die Stadion und das war noch so richtig, ja, aber das, ey, das war so, ich habe das die ganze Zeit versucht, so geguckt,
ach, na klar,
kann ich ihn erkennen und so, aber ich war auch so dizzy, ich war auch dehydriert ohne Ende.
Ja, ja, ja,
so,
klar.
Und
ja, du warst durch.
Ja, ich war komplett durch und da bin ich dann, aber dann habe ich da hinten im Ziel, habe ich schon Philipp Herber gesehen, Fritz gesehen und dann am Streckenrand ein paar Leute erkannt, im Stadion in der ersten Reihe unten, dann Jana gesehen im Ziel und so, das sah dann so, ab da habe ich dann wieder, sind so ein paar Lebensgeister, wo auch immer die dann noch herkamen wieder, zurückgekommen, ja. Und ich konnte es genießen. Aber vorher, so wenn du dann reinläufst, das ist auch erstmal so, vorher ist ja dann noch Ruhe und dann kommen so viele Zuschauer und du bist eh so dizzy, du kapierst ja gar nicht mehr, wo kommt jetzt überhaupt wer was, das ist ja so viel Reize, die da auf dich einprasseln. Dann ist da rechts das Ziel, da wo du hin willst. Das war schon geil. Das war schon geil.
Aber die Hörer, die jetzt nicht starten, die haben alle total Bock. Die starten, denken jetzt, ach scheiße, Nick, hättest du jetzt nicht die letzten 10 Minuten irgendwie verschweigen können, weil die halt genau wissen, was jetzt da auf sie zukommt. Aber das ist halt echt das Faszinierende und was ich jedes Mal wieder so unglaublich finde, wie die Psyche das tatsächlich dann doch schafft, irgendwie so die düstersten Momente wieder auszublenden. Ne? Man
vergisst wenn du wirklich das präsent hättest, würdest du dich nie wieder für einen Ironman anmelden. Wenn du das noch richtig präsent hättest, und das ist ja auch das Krasse, du weißt, das gehört dazu und das. Also einmal sind es dann Emotionen, wenn es runterfällt, du es geschafft hast, dieses so stolz sein, aber ich glaube auch, und das habe ich jetzt auch wieder gemerkt, in so einem Rennen, das ist ja so lang, da passiert so viel und da passieren auch so viele geile Sachen, das überwiegt ja total. Wenn ich daran zurückdenke, so Lara Berg, Schwimmen, Brücke, morgens, Schwimmstart, nochmal so Lara Berg, alleine schon, weil es so voll war, also
Eckersmühlen.
Ja, Eckersmühlen und auch den anderen Berg, Kretzleinsberg hoch. Unfassbar, dann an der Schleuse, dann an die Lände vom Laufen. Das sind so viele Spots, die mir so instant bam, 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 bam reinschneiden. Wechselzone, dann ist auf einmal TV, dann rennst du raus, ey, steig los! Dann grinst du nur und es ist einfach
schon krass,
geil.
Du bist ja echt als Zehnter losgerannt, ne?
Ja.
Das ist schon auch wirklich, also für so ein
Paradies. Habe ich auch null realisiert,
dich,
ne?
Für so einen untalentierten Paradies. Nein.
Ja, wenn ich
es
schaffen kann, könnt ihr das auch. Also es war halt einfach Hard Work und einfach geil. Also das, wo ich halt das riesen Glück habe, ist natürlich einfach durch meinen Schwimm-Background, ne? Dass du halt da, dass du dann da halt mitschwimmen kannst und einfach dann entsprechend in der Gruppe sitzt und so. Ich bin
ja
mit Patrick und so
aus
Wasser gegangen und aber da wusste ich.
Das war jetzt ja auch ironisch gemeint von mir, ne? Also auch beim Radfahren muss man ja halt auch ganz ehrlich sagen. Also natürlich fährst du da nicht mit irgendwie Reese Barclay und Patrick Dirksmeier und Co. mit, ohne jetzt Talent beim Radfahren zu haben und auch dann wirklich sehr, sehr gute Position. Ich meine, du saßt ja auch echt stark drauf auf dem Rad, bist mit relativ wenig Watt für deine Körpergröße. Und
ey, voll.
Kreuz.
Was waren es? 256 Watt oder so? Oder 260 Watt? Viel mehr war es ja nicht.
Ich weiß es nicht mehr im Kopf, aber auf jeden Fall, das war jetzt wirklich eben natürlich nur echt ein absoluter Spaß von mir. Das war schon stark. Ja, aber dies Jahr wird es anders werden. Dies Jahr bist du am Streckenrand. Wir müssen das Ganze von außen beobachten. Wir werden den nächsten Podcast dann auch in Rot aufnehmen. Freue ich mich auch schon total drauf. Das war ja auch letztes Jahr echt ein cooles Ding im Regen noch. Das kann dieses Jahr von mir aus, muss es nicht sein. Also könnte zwischendurch mal so ein bisschen nochmal abkühlen. Und ein bisschen,
aber kein Regen.
Kein Regen, genau. Ja, wenn es jetzt irgendwie nachts so ein bisschen regnet, das finde ich ja dann doch gar nicht so verkehrt. Hier in Hamburg ist es echt schon krass trocken. Also ist
ja,
schon
ja
ein bisschen,
definitiv, das stimmt.
Schon abgefahren, wie schnell das jetzt ging. Also den Frühling haben wir in Hamburg komplett weggelassen. Jetzt ist Hochsommer. Also auch das Wochenende jetzt nach dem Ironman Hamburg war es richtig heiß. Ich glaube, wir hatten am Sonntag 32, 33 Grad. Also das wäre dann auch nochmal ein anderes Rennen geworden. Also das war wirklich, boah, das ist schon krass irgendwie und ich fände es schon gut, wenn es jetzt zwischendurch noch mal so ein bisschen.
Nee, es soll ruhig regnen muss es auf jeden Fall.
Aber tagsüber kann es trocken bleiben und dann werden wir schön wir machen ja am Samstag, glaube ich, ne? Wenn wir
genau, können wir schon mal sagen, hier den Timetable. Also Änderungen können noch passieren, vielleicht kleinere. Also aktuell sieht es so aus, dass
es ist immer alles generalstabsmäßig geplant bei uns.
Ja, es liegt vor allem in Rot daran, dass wenn man wir haben jetzt schon mehrmals einen Termin festgelegt und dann kam aber irgendein anderer Termin, der schon länger festgelegt ist, rein, wo wir dann aber auch nicht kollidieren wollen, sondern auch irgendwie den Leuten die Möglichkeit geben, dass man da, wo man teilnehmen möchte, auch teilnehmen möchte und nicht irgendwie dann parallel 6 Sachen laufen oder bei uns noch was Paralleles wie irgendein Media-Meeting oder Partner-Meeting, wo man hin muss und hin möchte. Sieht es so aus, dass Freitag um 13 Uhr, ihr könnt auf dem Expo-Plan gucken, direkt neben der Startunterlagen Aufstellung oder Ausgabe sozusagen steht Pushing Limits und an dem Stand wird eine Bühne aufgebaut sein mit Bocky im Triathlon-Studio mit 808 zusammen und da werden Live-Podcasts und so ein bisschen Programm sein und die könnt ihr euch reinziehen am Freitag, 13.45 Uhr Podcast mit Fred Funk, Where's the Funk und am Samstag, aktuell Nils, was haben wir gesagt, 11 Uhr peilen wir an, das ist unsere Zielzeit, Samstagmorgen 11 Uhr für den Triathlon-Chat zur Challenge Rot, live und in Farbe.
Genau, in Stereo.
Genau.
Vermutlich auch mit Gast oder sogar Gästen. Da sind wir dran.
Da sind wir jetzt noch nicht final. Aber wenn das, also wenn, dann wird's geil.
Also wenn es klappt, dann würde ich als Racer
1000 Kilometer anreisen, nur für den Podcast.
Ist doch Bullshit, den hörst du doch danach auf Spotify und überall auch, ohne da zu sein.
Also ich würde...
Also so überragend ist es dann auch
nicht. Doch. Nein, nicht uns, aber den Gast, wenn das klappt. Also plan das ruhig schon mal.
Das stimmt. Das ist mehr als überragend.
Ey, jetzt habe ich so eine Spannung aufgebaut und du reißt das einfach mit deinem Arsch wieder alles zusammen. Mann.
Komm, wir müssen raus. Die Vorfreude ist groß.
Okay.
Ganz kurz noch,
ja.
Müssen wir doch noch eine Minute oder zwei Minuten müssen wir noch investieren, weil es auch ein absoluter Klassiker ist und von unseren Athleten ist Holy am Start, Matthias Hohlrieder, bin ich auch echt sehr gespannt. Hat jetzt noch so ein bisschen gesundheitlich, also ich hoffe, der steht am Wörthersee in Topform und gesund am Start. Ironman Klagenfurt am Sonntag.
Oh ja, stimmt.
Das müssen wir jetzt doch auf jeden Fall, weil es vergeht, glaube ich, ab Anfang Juni kein Wochenende mehr ohne Ironman-Veranstaltung in Nordeuropa. Aber natürlich auch absolut eins der Klassiker. Ich finde auch, das Rennen habe ich 2003 gemacht, eins der schönsten Rennen. Also diejenigen von euch, die mal überlegen, was hätte ich noch Bock für Rennen zu machen, die noch nicht in Klagenfurt gestartet sind. Auch ein echt tolle Location. Bisschen finde ich sogar auch vergleichbar mit Rot, schwimmen im Wörthersee, hast dann auch so diese Heißluftballons vom ORF, das ist ähnlich zu den Heißluftballons von Erdinger Alkoholfrei oder Bayern 3. Dann die Radstrecke haben sie jetzt, glaube ich, ein klein bisschen verändert zu dem, wie es bei mir war. Aber eine coole Radstrecke, die ähnlichen Charakter hat, also kurze steile Anstiege, dann lange Abfahrten, super Straßen, also auch eine schnelle Strecke und dann eine unglaublich stimmungsgeladene Laufstrecke, wo du auch in die Innenstadt immer reinläufst, um den, was kann ich, Lindwurm, ist es der Lindwurm?
Oh, keine Ahnung.
Also ist wirklich ein richtig, richtig tolles Rennen, dann auch Einlauf ins Stadion.
Gerade das schönste Schwimmen ist es, mit Weichsee vielleicht das schönste Schwimmen, finde ich.
In dem Wörthersee, ja. Die letzten 800 Meter sind ein bisschen komisch in diesem Kanal.
Aber für Zuschauer geil, da stehen die Zuschauer links und rechts daneben, das ist richtig geil.
Und auch als Nichtschwimmer cool, weil du so ein Sog bist, dass du eigentlich aufhören kannst, dich zu bewegen und wirst trotzdem nach vorne gezogen. Das ist auch ganz gut. Nee, also wirklich ein ganz, ganz tolles Rennen. Bei den Frauen aus deutscher Sicht sehr interessant, Laura Zimmermann am Start.
Ja, stimmt.
Wird auf Lotte Wilms treffen, die Challenge St. Pölten gewonnen hat. Also das verspricht ein spannendes Duell zu werden. Und bei den Männern, große Frage, startet Alistair Brownlee ja oder nein?
Es gibt aber Gerüchte, auf der offiziellen Startliste steht er nicht, genau, aber Cam Worth steht drauf.
Genau, der ja auch auf Lanzarote echt ein cooles Rennen gemacht hat, der mit Sicherheit auf der Strecke auch einen echten, was in den Asphalt brennen wird. Und dann der Vorjahressieger Ivan Tutukin. Der ist Tutukin.
Tutut. So kannst du es dir merken.
Genau, Tutukin auch am Start. Also das wird auch ein,
der Buddy von Vino Kurov.
Der Tracker wird am Sonntag wieder glühen. Das ist, also vergeht kein Sonntag ohne Arbeit. Aber das macht dir Spaß.
So ist es. Das ist doch, wir sind doch froh, das machen zu können. So, haben wir Klagenfurt auch nochmal kurz einen Ausblick gegeben und dann gucken wir das alles uns am Sonntag mal an, was da so am Wörthersee passiert. Wörthersee oder Wörthsee?
Wörthersee,
ah, okay, gut.
Ja, Klagenfurt am Wörthersee, wunderschön. Also wirklich ganz, 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 ganz tolles Panorama auch. Und ich meine, das muss man auch sagen, es ist ja auch in St. Pölten, ist ja ähnlich tolles Rennen, nur wie gesagt halbe Distanz. das können die Österreicher auch, ne? Also so Rennen organisieren, auch Zell am See und so, das machen die schon auch richtig gut. Also die sind auch echt sportbegeistert. Das wird cool werden. Also das, da kann sich jeder, der startet, freuen.
Let's go. Wir begeben uns weiter in die Aufregungshaltung zur Challenge Rot und schauen, was noch so passiert. Versuchen Gerüchte.
Boah, sehen wir uns wieder live.
Ja, endlich. Krass. Wir versuchen letztes Gerüchte zusammenzutragen und mutmaßen und munkeln. Und,
also Tipps werden wir definitiv, die sparen wir uns auf.
Freitagabend Bayern 3 Party. Achso. Nee, Party-Tipps wollte ich, noch rausgeben.
Ich habe schon.
Weil ich habe gehört. Warte, den muss ich jetzt noch. Das habe ich ja gehört. Das ist mir an mir vorbeigegangen bei der letzten Challenge Rot, weil ich Starter war. Aber ich habe gehört, Freitagabend Bayern 3 Party auf dem Marktplatz. Nils Görke, erste Reihe, gedanced und ordentlich getankt. wurde mir zugetragen.
Das war ein Fest. Pure Gerüchteküche. Jetzt weißt du aber auch, warum ich, wenn du jetzt eins und eins zusammenzählst, Nick, dann weißt du auch, warum die Podcast-Zeit am Samstag von mir immer später verschoben wird. weil der Begleitross ist nämlich genau der gleiche wie letztes Jahr.
Ja.
Also da, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass da vielleicht doch im Vorfeld schon der ein oder andere Gin Tonic auf der Bayern 3 Party getrunken hat. Hat auch echt Spaß gemacht. Also es war wirklich, letztes Jahr war wirklich, also Rot war im Jahr davor ja auch, also mit Frommi zweiter Platz, das war auch echt stark. Freue ich mich auch total, ihn da am Start zu sehen. Letzte Langdistanz hat er verkündet. Aber der Freitagabend, der war letztes Jahr schon, der war ein bisschen entspannter als der im Jahr davor, wo ich mit Frommi im Keller geschlafen habe und das war gut letztes Jahr, hat Spaß gemacht. Ich bin gespannt, ob du dieses Jahr dann auch dabei bist.
Ich habe mir das in meinen Kalender eingetragen und würde sagen, bis Freitag.
In dem Sinne, schönes Wochenende. Starki, wir sehen uns in einer Woche.
Tschüssi.